So, okay, dann wollen wir mal jetzt das hier durchmachen. Das durch und. Das kann doch nicht.
Flix, was machst du denn hier?
Na, ich mach's sauber.
Warum muss das jetzt sein?
Ne, sicher.
Warum?
Wir kriegen Besuch.
Mach doch mal das Ding aus.
Ja, wir kriegen Besuch heute.
Wer kommt denn? Wer kommt denn? Deine Mutter?
Ja, nee.
Meine Mutter?
Nein.
Wer kommt
Jan
denn?
Kommt.
Welcher Jan?
Na, Jan von Tokotronic.
Jan von Tokotronic kommt heute?
Ja, der kommt zu uns.
Ach du Scheiße, ich mach einen Kaffee.
Das habe ich aber sehr gut hingekriegt.
Das ist Flix, ein Selfmade-Comic-Billionär. Bei dem sitzt einfach jeder Strich.
Ah, Scheiße, die ganze Tusche auf dem Bild ausgelaufen. Marvin, Lappen!
Kauf dir selbst einen Lappen, ist meiner.
Und das ist sein Kollege Marvin Clifford, selbsternannter Digital-Hightech-Comic-Artist extraordinaire.
Wer geht doch mal jetzt? Ach, schön, will der feine Herr Computer auch mal Arena zeichnen oder wie?
Zusammen sitzen die beiden feinen Herrschaften in ihrem Atelier und machen das, was sie so für Arbeit halten. Und wenn sie darauf mal wieder keine Lust haben, dann reden sie über dies und das und jenes. Über Comics, über Bücher, über TV-Serien, über Games, über Filme. Und ihr dürft ab sofort dabei zuhören. Na, herzlichen Glückwunsch. Hart, aber herzlich. Kaffeepause im Atelier mit Marvin und Flix.
Oh, es ist so geil. Ich erinnere mich jetzt noch dran, wie in der Schulzeit mein Kumpel Andi die ganze Zeit mit seinem Walkman rumgelaufen ist, drauf hatte und die ganze Zeit, oh geil, Tokotronic, die alle Songs mitgenommen hat. Ich in dem Moment auch erstmal dachte, wow, ist mir ein bisschen zu schrammelig, was die Gitarre angeht. Und dann habe ich es lieben gelernt. Und ich finde es so großartig, dass wir heute einen Musiker als Gast haben. Und der ist nicht nur Musiker, sondern auch Comic-Fan. Jan Müller. Hallo Jan.
Hallo, guten Abend. Ich bin sehr froh, dass ihr mich eingeladen habt. Wirklich.
Das ist echt
toll. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
Wir sind ganz aufgeregt, muss man dazu sagen. Also das ist auch unser erster Podcast jetzt auch mit Gast.
Ja.
Total, total super.
Ihr braucht nicht aufgeregt zu sein. Wir werden, glaube ich, eine sehr schöne Zeit miteinander verbringen, hoffe ich.
Ach, wir werden mal sehen.
Wir albern eigentlich die meiste Zeit nur rum.
Gut. Na, was ich ja wirklich großartig finde, als es hieß, oh, du könntest, vielleicht kommst du hier mal bei uns im Atelier vorbei, dass mir eingefallen ist, dass vor ein paar Jahren, bei einer Signierstunde, da hatten wir quasi indirekt schon mal Kontakt. Und zwar, pass auf, ich war bei Dussmann hier in Berlin. Das ist so ein großes, eine sehr große Buchhandlung. Da weiß gar nicht, welches Buch das war. Ich glaube, da war mal was. Das ist so ein Comic, den ich gemacht habe mit Geschichten über die DDR. Ja. Und dann saß ich da und dann waren auch tatsächlich ein paar Leute irgendwie da und unter anderem ein sehr sympathischer älterer Herr legte mir ein Buch hin und sagte, hier, können Sie mir das mal für meinen Neffen Jan signieren? Ich so, ja, wie alt ist denn Jan noch? Na ja, der ist ungefähr so alt wie Sie. Ich so, okay. Und weil ich immer versuche, so eine persönliche Zeichnung kleine reinzumachen, fragte ich so, was macht denn der Jan? Ja, und dann sagt er, ach, der macht Musik. Was macht der für Musik? Ach, der spielt in so einer Band. Ich so, und was? Bass. Ich so, so elektrischen Bass oder so klassischen Bass mit Streicher und so weiter. Nee, schon elektrisch. Ich so, was für eine Band? Kennt man die vielleicht? Oder so,
mehr Infos.
Weiß ich nicht. Lies sich wirklich alles aus der Nase aus. So, kennt man die? Weiß ich nicht. Die heißen Tokotronic. Und mir fliegt fast das Herz stehen, weil ich sage, wie cool ist das denn, dass jetzt irgendwie ein Band von mir an die Band geht, die ich selber gehört habe. Das fand ich ganz, ganz großartig. Ja, naja, jetzt hast du den Comic wahrscheinlich irgendwo in deinem Bücherregal stehen.
Ja, nicht irgendwo. Ich habe das schon, meine Comics sind mir wichtig. Ich habe die auch irgendwie so ein bisschen thematisch sortiert. Und genau, er steht neben eurem Spirou-Band, muss ich sagen. Und
das ist total cool.
Das war mein Onkel Eberhard, der das immer wirklich sehr, schaut sehr genau, für was ich mich interessiere und versucht da irgendwie, mir nette Geschenke zu machen. Und mit diesen Signaturen ist natürlich klasse, dass er sowas dann besorgt, weil das wertet natürlich ein Buch schon auf.
Ja klar, vor allem nimmt sich die Zeit.
Gerade bei einem Comic, wo dann noch irgendwie eine kleine Zeichnung dabei ist, da ist das ja nochmal was ganz Besonderes.
Er nimmt sich dann wirklich auch Zeit anzustehen, bis er dann irgendwie dran ist und das ist schon ein guter Einsatz. Du sagst Comicregal, das heißt, du hast mehrere Comics. Wie viele Comics hast du ungefähr?
Ich habe ein bisschen zu viel Comics, weil ich...
Zu viel gibt's nicht. Das ist wie Nutella. Davon kann man nicht zu viel aufs Brot machen.
Ich hab 1900... Stimmt, hast du recht. Alter. Ich habe 1976, glaube ich, angefangen, Mickey Mouse zu lesen. Sehr zum Leidwesen meiner Mutter, die musste mir die Sprechblasen vorlesen, weil ich konnte ja noch nicht lesen mit 5. Das habe ich erst mit 6, dann fing ich an, lesen zu lernen in der Schule. Ich habe wahnsinnig auf Comics gestanden, also gerade, was da so greifbar war. Vor allen Dingen Mickey Mouse, Donald, schon immer für mich interessanter als Mickey Mouse, sagen die meisten. Es gibt auch tolle Mickey Mouse Comics, Floyd Gottfredson und so.
Das stimmt.
Die sind leider, es gibt irgendwie kein Sammelband von denen. Aber jetzt
will ich nicht gleich... Gibt's, aber es gibt US-Ausgaben, es gibt keine deutschen Ausgaben davon bisher. Aber es gibt gerade von Floyd Gottfredson gibt es eine ganz große Werksausgabe, wo sie die ganzen
Clips
gesammelt drin haben. Und das stimmt, da hast du recht, da ist Mickey Mouse wirklich interessant, weil er da so quirlig ist und so anarchisch und nicht eben dieser brave Superman-Typ, den man dann eben aus den lustigen Taschenbüchern oder eben auch aus dem Mickey Mouse-Heft kennt.
Genau, ich wollte nicht gleich so nerdig werden, entschuldigt bitte.
Ja,
auf jeden Fall war ich total begeistert von diesen Donald-Comics, vor allen Dingen. Die meisten Mickey-Maus-Hefte fangen ja mit einem Donald-Comic an. Und hatte dann, ich glaube, ab 1980 hatte ich ein Mickey-Maus-Abo. Ein paar Jahre nur, ne? Irgendwann fing ich dann an, waren Comics dann so ein bisschen sekundär. Aber ich fing dann ich glaube, so Ende der 20er war, fing ich wieder an, Mickey Mouse Comics zu sammeln und habe mir auch wieder ein Abo zugelegt. Das habe ich auch bis heute. Ich habe 2 Abos überhaupt nur. Das eine ist Mickey Mouse, das andere ist Donald Duck Sonderheft, was ich echt toll finde. Und also ich habe sehr viele Mickey Mouse Hefte, dann so eine Barks Library und viel so franco-belgisches Zeug, also Spirou und Fantasio, Schlümpfe, Tim und Struppi natürlich, Lucky Luke, bisschen Blake und Mortimer.
Ja, und das klingt nach einer klassischen, aber schönen Sammlung.
Ja, also überhaupt nicht Marvel und DC.
Ja, du Superhelden sind ja auch immer nur zack und bumm.
Ja.
Das ist ein Running Gag.
Aber auch so ein paar abseitige Funny-Comics. Ich meine, wir haben ja mit unserer Band Tokotronik, wir haben ja so eine, jemand hat mal gesagt, perverse Leidenschaft zu Rolf Kauker. Es ist wirklich auf unserer ersten Single, wenn man da genau guckt, da sind so ein paar Fix- und Foxy-Hefte ausgelegt und unten in einer Zeile Liner-Notes, da nennen wir uns sogar Rolf Kaukers Tokotronik.
Warum?
Und, ja, irgendwie haben wir uns damals da so reingesteigert.
Okay.
Und auf dem einen Verstärker, es gibt so eine Verstärkermarke, die heißt Vox, V-O-X, da haben wir noch extra so ein kleines Schildchen hingeklebt, Fox, F-O-X, also es sind so ein paar, ich weiß auch nicht, was es da geritten hat und weil wir es irgendwie so wunderlich fand
Fix und Foxy. Ich glaube, wunderlich ist auch wirklich ein gutes Wort für Fix und Foxy. Ja, also, weil das ist ja die Sammlung irgendwie, klar, von den klassischen Fix und Foxy-Geschichten mit den beiden Füchsen, ja, und Lupo und Lupinchen und wer auch alle irgendwie dazugehört. Aber die hatten da ja auch, Kauka hat ja auch Asterix neu übersetzt übersetzt. Auch das hieß auch nicht mehr Asterix, sondern Barabbas. Ja, und hatte irgendwie auch Spirou übersetzt, ja, und dann
alles schlimm.
Wirklich ganz,
Gaston,
ganz schlimm.
Ja. Es war auch Gaston mit dem Stotterwitz. Jojo hieß der da ja. Und ich glaube, er wurde ja von den Asterix-Machern auch verklagt und die haben auch recht bekommen. Ich meine, es gibt so eine Obelix-Sprechblase, wo Obelix dann wirklich sagt, Besatzer raus oder meine Stimme der NPD. Und das zeigt, finde ich, ziemlich deutlich, welch Geisteskind der Kauka doch war. Und auch, wo die Comics nicht so politisch aufgeladen sind, es ist doch einfach keine schönen moralischen Werte drin. Das ist alles so, sehr viel baut auf Schadenfreude auf und was ich immer, aber ich habe mir die trotzdem gekauft dann in meiner Kindheit, einfach aus Geldmangel. Ich komme ja aus Hamburg und ich habe irgendwann da so ein paar Comicläden entdeckt und dieser Fix und Foxy Ramsch war immer sensationell billig und...
Die hast du im Kilo da gekauft.
Bitte?
Die hast du dann im Kilo
da gekauft. Ja, genau, und ich war so ein bisschen Comic-süchtig, würde ich fast sagen. Und die sind ja auch ganz gut gezeichnet, finde ich eigentlich. Aber so teilweise. Aber die Storys sind nicht so doll einfach. Hat mich nie richtig befriedigt. Und Pauli und Mausi, die sind ganz hübsch eigentlich.
Das stimmt. Die sind nach wie vor gut. Und die kann man auch noch lesen, finde ich. Ja. Aber ich glaube, Fix und Foxy hatte damals auch nur die Chance, einfach weil es sonst so wenig anderes auf dem Markt gab. Also ich habe das, weißt du, ich bin in einem kleinen Dorf in Südhessen groß geworden. Wir hatten einen Kiosk, der irgendwie Comics und Comic-ähnliches Zeug angeboten hat. Und da gab es eben, klar, Mickey Mouse, lustige Taschenbücher und Fix und Foxy. Und dadurch, weil das der einzige Verkaufsstelle war, gab es eben auch auf den Flohmärkten, wo die Kinder ihren Kram wieder losgeworden sind, gab es die Hefte halt auch nur. Also es war ein sich selbst reproduzierendes System. Und darum habe ich eben auch stapelweise Fix und Foxy gelesen. Und
hast du auch?
Ja, ja, klar. Ja, klar. Also es war das, was da war. Mhm. Also das ist ein bisschen so, wie wenn man sagt, naja, ich habe in meiner Kindheit halt einfach nur Lachsbrötchen gegessen. Wenn es das Einzige ist, was es gibt, ja, dann ist das kein Wunder.
Aber den Unterschied nimmt man doch recht schnell wahr. Also man kann ja als Kind irgendwie diese Qualitätsunterschiede doch...
Man riecht die.
Ja, genau.
Kinder riechen das.
Also ich weiß noch ganz genau, als ich bei einem Freund das erste Donald Duck Sonderheft gelesen habe. Mhm. Das ist ja, wie soll man sagen, das ist ja ein 64-Seiten-Comic, wo zu der Zeit zumindest nur Bugs-Geschichten eigentlich wieder veröffentlicht wurden. Und ich habe sofort diese andere Qualität gespürt. Und damals waren die Namen der Zeichner ja noch nicht angegeben. In der Mickey Mouse war es ja hauptsächlich VK, glaube ich, was echt solide ist, finde ich.
Ja, die waren völlig in Ordnung.
Ja,
wenn dann mal ein Barks Abenteuer drin war, war natürlich geil. Oder ein Don Rosa. Don Rosa war auch super.
Stimmt, Don Rosa war immer mein persönlicher Favorit aber eigentlich.
Den gab es, glaube ich, damals noch nicht, als ich so. Der kam erst so ein bisschen später. Glaube ich. Ich weiß nicht, wann das anfing. Dass
das
bin Jahrgang 71 und ich bin ja auch nicht so jemand, der sagt, nur Barks und sonst nichts.
Du bist kein Donaldist.
Nö. Ich sag zwar Donald Duck, weil ich das netter finde, auch weil wie die das eben auch sagen. Aber nee, ich bin kein Donaldist. Und es gibt ja da diesen Böhmund von Hunoldstein, heißt der, glaube ich, der eben nicht nur der ist ja auch der Experte da von den Donald Duck Sonderheft und der beantwortet die Fragen und der liest eben nicht nur Barks, sondern auch andere Sachen und ich finde, es gibt ganz tolle Comiczeichner da. Ich meine, die Donald Comics von Volker Reiche finde ich wahnsinnig gut oder Mau und Bas Heimanns oder Dan Yippes, von denen gibt es ja auch Alben.
Ja.
Also das finde ich echt so das, neben Barks das Größte, was es da gibt. Und Don Rosa mag ich auch. Ich musste mich erst ein bisschen dran gewöhnen, wie der zeichnet. Was ich daran nicht so gut finde, ist, dass Donald da immer vernünftig ist. Es gibt ja eigentlich so verschiedene, bei Barks gibt es ja diese Abenteuergeschichten, wo wir auch einen ganz vernünftig handelnden Donald haben und auch die anderen. Aber es gibt ja auch diese Zehnseiter. Oft ist ja so, also es ist ja so besondere Talente entwickelt, irgendwie als Friseur oder Abbruchunternehmer und das sind die Comics, die ich eigentlich am meisten liebe, die so eine Anarchie.
Ich mag das auch, wenn Donald so eine ganz kurze Lunte hat.
Ja.
Das ist echt schön. Wenn er
ausflippt. Mochte ich immer bei den Animationssachen immer am liebsten eigentlich, als in den Comics.
Du hast mir die Filme gesehen, oder?
Also Donald Duck fand ich immer als Animation immer cooler als in den Comics. Weil ganz einfach deswegen. Weil man Donald so wenig verstanden hat in den Animationssachen. Da wurde es immer witziger. Das war so ein bisschen wie das HB-Männchen.
Stimmt.
Das fand ich immer witzig. Aber in den Comics, da war es immer irgendwie befremdlich, wenn der ganz normal redet, für mich.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja. Ne?
Irgendwie.
Es sind zwei völlig verschiedene Welten, würde ich sagen.
Ja, ja, so die, ist es. Ja,
ich weiß noch, als Kind im Kino, da gab es dann ja auch teilweise so Kinovorstellungen mit.
Das stimmt, als Vorfilm, ne? Da liefen irgendwie nochmal 10 Minuten Animation vorne dran.
Ja, es gab ganze Abende zusammengeschnitten, also Abende, Nachmittage werden es gewesen sein. Ja, weil ich als kleines Kind weiß ich auch noch, dass ich mal so eine Reihe von Goofy, Donald, Strips da gesehen habe. Das hat mich auch wahnsinnig begeistert. Aber mir war irgendwie völlig klar, das sind zwei völlig verschiedene Welten.
Wie hast du denn zu Hause deine Comics geordnet, wenn du sagst, du legst da so viel Wert drauf? Hast du da eine Ordnung drin? Also ich stelle mir das jetzt so vor, ja? Du hast ein Anwesen am See. Ja,
falsch.
Und für die Leute, die. Moment, lass mich erstmal ausreden. Pass auf, du hast ein Anwesen am See.
Ja? Stimmt, habe ich.
So, das ist statt ein Klavierraum, hast du natürlich einen Bassraum, ist ja klar. Ja, also das ist ein ganz großer, mit Parkett ausgelegter Raum, in der Mitte ein Bass.
Ja,
und richtig. Die Wände sind so 4 Meter hohe Wände, sage ich mal, oder sagen wir mal 5. Ja, und da hast du dann so Bibliothek, so wie in so einer alten Bibliothek, und überall sind da Comics drin.
Richtig.
Sag ich doch. So, und wie hast du die jetzt quasi geordnet? Sind die alphabetisch?
Farbe.
Hast du, nach Farbe, nach Buchrücken. Wenn du lustige Taschenbücher, dann guckst du, ob die
Buchrücken komplett
sind? Oder?
Die lustigen Taschenbücher. Ich habe ja nicht nur Comics, sondern auch Bücher. Und tatsächlich habe ich die lustigen Taschenbücher, die ich noch habe, in der zweiten Reihe hinter den Büchern, weil ich ein Platzproblem habe.
Weil du dich schämst.
Nein, überhaupt nicht, weil ich mich schäme, sondern weil ich ein Platzproblem habe. Meine Wohnverhältnisse sind nämlich leider ein bisschen anders, als du sie eben dargestellt hast.
Verdammt, und ich war mir so sicher.
und das zuerst Gesagte gilt.
Und ich...
In meinem Kopf ist das richtig.
So, sehr groß.
Also die habe ich da, ich habe aber nicht so viel lustige Taschenbücher. Mich nervt auch ganz ehrlich gesagt, dass wenn man irgendjemand sagt, ja, ich lese gern Donald-Comics, dass die Leute immer sagen, ja, genau, lustige Taschenbücher, super. Das sehe ich nämlich ganz anders. Ich habe gar nichts gegen lustige Taschenbücher. Die waren mir auch echt als Kind super wichtig, als ich die dann entdeckte, dass man da irgendwie, ich glaube, 256 Seiten für einen recht geringen Preis bekam. Dann hatte man immer die zwei farbigen Seiten und dann zwei schwarz-weiß Seiten.
So
Ich glaube, jeder Mensch hat sich mal vorgenommen, als er die gehabt hat, die Dinger, ich mal jetzt mal eins ganz aus.
Und ich habe es gemacht.
Ein ganzes.
Ja, ich habe ein ganzes Ding ausgemalt. Das hat mehrere Wochen gedauert, aber ich habe es komplett ausgemalt und ich musste zwischendrin vor allem noch sparen, weil ich mir neue Filzstifte kaufen musste.
Und ich habe das immer bloß bei meiner kleinen Schwester gehabt. Die hat dann immer versucht auszumalen. Das waren dann immer irgendwelche Filzstiftkringel dann immer auf den Schwarz-Weiß-Seiten drauf.
Alle, die ich kenne, sind ungefähr bis zur Seite 1 gekommen.
Deshalb
hast du den Job jetzt.
Nee, das war damals noch nicht so ganz abzusehen. Ich wollte ja eigentlich auch mal Musiker werden. Ich war ja auch Punk und wollte irgendwie gerne mich musikalisch ausdrücken, hatte aber irgendwie nicht den richtigen Background. Ich hatte irgendwie niemanden, der mir gesagt hat, Felix, wenn du Punk werden willst, kauf dir eine Gitarre oder einen Bass. Stattdessen habe ich
mir eine Jeansjacke, wo du die Ärmel abreißt.
Das habe ich gehabt. Ja, das
mit ganz
alles
vielen
gehabt.
Buttons.
Ja. Dann färbe ich mir die Haare und hat meine Mutter gesagt, wenn du dir die Haare färbst, brauchst du nicht mehr nach Hause kommen. Da habe ich sie mir nicht gefärbt.
Junge!
So. Über diese Klippe hättest du springen müssen.
Ja, ich glaube auch. Wie gesagt, ich habe dann eine Klarinette gehabt und das führte dann eher, also meine Band war das Schulorchester.
Was ist mehr Punk als eine Klarinette? Es gibt nichts Badasserigeres als eine Klarinette.
Also vom Ton kann man da ganz schön schräges Zeug mitmachen.
Sag ich ja.
das ist ehrlich gesagt auch mit ein Grund, warum ich zum Beispiel von Unwiederbringlich von Tokotronic eins meiner Lieblingslieder ist. Dieser Klarinettensound, der am Anfang irgendwie also piep, 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 einem fast auf die Eier geht, was ungefähr das Gefühl wiedergeben muss, was mein Bruder immer hatte, wenn ich geübt habe.
Das ist auch der einzige Song, den Flix kann.
Klarinette kann schon was, aber das hat mich an der Stelle nicht weitergebracht, vor allem, weil ich dann auch Orchestermusiker werden wollte und da musste was können. Da reichen drei Akkorde halt hinten und vorne nicht.
Jan, wie bist du denn zum Bass gekommen?
Oh ja, das würde mich auch interessieren.
Die Stelle war frei. Irgendwie war die Stelle gerade... Also,
du musst es ja auch können. Du hast es ja vorher wahrscheinlich irgendwie...
Ich bin neugierig, bin offen für Neues und bin bereit zu lernen.
Gott sei Dank ist es ja so, eben so aus dieser Punk-Ecke, wo wir ja auch herkommen mit Tokotronic. Und ich hatte ja vorher halt schon ein paar Bands. Ich habe zuerst versucht zu singen und irgendwann stellte sich heraus, dass es nicht so eine gute Idee ist.
Kannst gar nicht.
Genau. Genau, das ist schon, ja, auch
drei
so.
Drei Alben später.
Huch.
Ja, ich glaube.
Auch diese Rolle, da wirklich vorne zu stehen und so als Frontmann, sagt man ja, so irgendwie habe ich gemerkt, das entspricht nicht so wirklich meinem Charakter. Und dann hat sich irgendwie eine Band, wie war denn das? Irgendwie schied jemand aus unserer damaligen Band. Ich habe mit Arne, unserem Schlagzeuger, damals schon Musik gemacht und ich glaube, es war so, er ist vom Bass ans Schlagzeug gewechselt und ich bin dann irgendwie an den Bass gegangen und der Grund, ehrlich gesagt, war, ach, es scheint mir übersichtlich zu sein, nur 4 Seiten. Und,
ja. Das ist großartig, ich dass du irgendwann das mit der Arroganz, die meisten Musiker dem Bass gegenüber haben.
Das ist doch ganz übersichtlich.
Ja, und dann muss ich wirklich sagen, dann kamen vielleicht auch so ein paar Jahre vielleicht sogar, wo ich dachte, ja, das ist jetzt ja so ein Instrument, so was nicht so doll ist, aber ich bin mit in der Band oder so. Ne? Und das hat wirklich lang gedauert, bis ich dann wirklich vielleicht auch das Instrument so weit beherrscht habe, dass ich es auch irgendwie gelernt habe, das zu schätzen. Und jetzt liebe ich das so, weil ich bin Teil der Rhythmusfraktion. Mhm. Ich kann aber auch Melodien spielen. Das ist so, hat so ein sehr verbindendes Element, der Bass. Und ich liebe diese tiefen Frequenzen auch. Es ist nicht so schrill, man ist nicht so derjenige, der am vordergründigsten laut ist, aber es hat doch so eine sehr große Substanz. Also
ja, man merkt bei einer Band eigentlich immer, wie wichtig der Bass ist, wenn er mal nicht da ist. Also
das stimmt, der ist so dezent, ne? Genau. Eigentlich, also kann er sein.
Der trägt
so.
Ja, also, ja, aber ja. Du denkst, ne, ist ja normal, dass der irgendwie da ist, aber wenn, lass den mal weg, ja, und dann auf einmal fehlt. Ja. Massiv was.
Ich habe einmal versucht, ja, also, nee, ich habe einmal ein kleines, so im privaten Kreis ein kleines Album aufgenommen mit so Songs, weil ich selbst Gitarre spiele.
Ach, ich mache auch Musik. Ja, wollen Sie das mal hören, Herr Müller?
Also, nee, so wie das immer war, ne? Also man hat so eine Gitarre, man hat so immer so Lagerfeuer tauglich irgendwie gespielt und dann dachte man sich, okay, ich brauche irgendwie ein eigenes Projekt jetzt nur für mich.
Ja.
Und dann habe ich irgendwie 4 Songs aus so einem Songbook genommen und habe versucht, die aufzunehmen. Und hab durch Software bedingt, gibt es ja auch so die Möglichkeiten, so ein Schlagzeug zu simulieren. Und dann hab ich gesagt, okay, cool, da kannst du ja schon seine eigene Band machen. Und dann nimmst du die ersten Sachen auf und denkst so, also irgendwie klingt das so dünn alles, ja? Und dann fiel mir auf, ja klar, weil der Bass fehlt, ja? Und dann habe ich mir so einen ganz einfachen, so einen Akustikbass, den man verstärken kann, den man anschließen kann, habe ich mir geholt. Und hab dann erst gemerkt, wie schwer das ist, einen anderen Rhythmus zu fahren, also mitunter, was den Bass angeht. Und auch, dass eben Bass, obwohl das die gleiche Stimmung hat wie eine Gitarre, doch ganz anders ist zu spielen.
Ja, schon. Ne? Ich bin auch zum Beispiel, gibt ja viele, ja, wie soll ich das sagen? Ich bin eher in einer Band, als dass ich jetzt wirklich Musiker im Kern bin. Ich bin auch nicht jemand, der jetzt irgendwie andere Instrumente spielt. Ich spiele nicht mal Gitarre. Hätte ich mir irgendwann bestimmt mal drauf schaffen können. Aber ich glaube, mich interessiert das in der Band sein mehr als das Musiker sein.
Das ist aber total witzig. Das heißt, du bist quasi, also jetzt damals mit deinem Kumpel Arne, ne?
Der
Schlagzeuger, du hattest ja gemeint, du hattest mit ihm schon vorher Musik gemacht.
Ja.
Und er hat Schlagzeug gespielt, hat dann dich wahrscheinlich gefragt, hast du nicht Bock, Bass zu spielen? Und dann hast du gesagt, nein, oder ich kann es nicht, ich kann es probieren, oder wie
wir konnten das? Ja alle nichts. Also das war ja so, das ist ja das Geniale an Punk, dass es erstmal nur um die Idee geht, zusammen etwas zu machen, und die Form ist dann, natürlich ist eigentlich die Form fest, weil es ist ja Musik, das ist jetzt ja keine atonale Musik oder so, sondern es ist ja, eigentlich muss man schon erstmal über einen gewissen Gipfel erklimmen, damit es hörbar ist, aber wir waren davon noch sehr weit entfernt und es ging sehr viel um die Ideen und wenig um den Fleiß, sich was drauf zu schaffen.
Ich finde es ganz interessant, weil das eigentlich der Grundgedanke ist, den ich beim Comicmachen auch habe. Mhm. Also ich weiß, ich bin nicht der beste Zeichner. Es gibt Kollegen, die haben handwerklich so viel mehr drauf als ich.
Ja? Das stimmt. Was? Entschuldigung, habe ich das gerade gedacht oder gesagt?
Ja, aber worum es dann am Ende geht, du hast eine Idee und die Zeichnung ist der Diener.
Ja.
Also die Zeichnung soll die Idee transportieren. Das ist alles, was die machen muss. Muss die perfekt sein? Nein. Muss die ausgewogen sein? Nein. Sie muss einfach nur funktionieren. Und so ähnlich ist es in dem Moment mit der Musik auch. Ihr habt eine Idee, scheint mir, ja, und die muss irgendwie raus. Dann ist es halt die Form Musik. Aber wenn das was anderes wäre, würdet ihr was anderes machen.
Genau. Und ich glaube, ich denke mal, das geht dir wahrscheinlich auch ähnlich mit deinen Zeichnungen. Irgendwann hat man gewisses handwerkliches Rüstzeug erlernt und dann interessiert man sich natürlich auch in unserem Fall jetzt für die Musik an sich und für das Arrangement. Und dann, das kam aber, hat bei uns sehr lang gedauert. Also das ging vielleicht so richtig im Kern nach 5 Jahren los, dass wir dann auch länger im Studio waren und uns damit auseinandergesetzt haben. Und jetzt ist das, denke ich, schon ganz wichtig. Wahrscheinlich, wenn ich mir jetzt deine Comics jetzt angucke und kann ich ja gleich mal sagen, ich fand es irgendwie super, diesen Spirou-Band, ist ja schon ein extremer Ritterschlag. Und du bist ja auch daran beteiligt mit den Kolorierungen und so. Ihr müsst mich nachher mal ein bisschen aufklären, wie da die Arbeitsteilung überhaupt ist. Und
da war mal eine Zwei-Mann-Band, ne? Die Arbeitsteilung bei so einem Spirou-Band war in dem Fall, ich habe die Story geschrieben und entworfen. Wir haben allerdings beim Entwerfen gemeinsam drüber gesprochen. Also Marvin war in die Ideenentwicklung auch mit involviert. Ja, ich habe immer gehört, funktioniert das? Kann man das so machen? Und so weiter. Hast auch verschiedene Skriptfassungen davon gelesen. Da habe ich die Zeichnung gemacht, die gescannt und dann hat rübergereicht an Marvin. Und der hat dann, wir haben dann die Farben besprochen, also so. Weil das ist ja interessant, wenn du eine Schwarz-Weiß-Zeichnung hast, weißt du ja noch nicht so genau, ob da jetzt Tag oder Nacht ist. Ja, oder wir hatten, das Anfang geht irgendwie los mit der Stasi-Zentrale in der Normannenstraße. Ja. Da siehst du in der Schwarz-Weiß-Zeichnung nur das Gebäude und es steht dran, dass es der Winter ist. So. Aber dann ist die Frage, was ist denn das für ein Wintertag? Ist es ein strahlender sonniger oder Schneetag
drüber,
oder ein trüber, fällt Schnee, fällt nicht Schnee, wenn Schnee fällt, wie fällt der, ist es windig oder nicht, ja, und das passiert alles am Ende mit der Farbe. Das ist nichts, was ich in der Zeichnung anlege, sondern was dann der Kolorist macht. Der Kolorist macht die ganze Stimmung, der macht die ganze Atmosphäre in diesem Album.
Das habe ich damals echt unterschätzt, ne? So ein bisschen. Also irgendwann hast du mal so deinen Kopf hier in meinen Raum reingestreckt und meintest, sag mal Marv, möchtest du das nicht irgendwie kolorieren? Und ich dachte dann so, okay, warte mal, wie kolorieren? Und er meinte, naja, also so ganz flach. Ja, so ganz einfach. Ganz flach, ganz einfach. So, ja. Also quasi, weißt du, so nur ein Haar, ein Ton für die Haarfarbe, ein Ton für die Hautfarbe, so ganz einfach. Ja. Ja? Und ich dachte, okay, ich glaube, das kriege ich hin.
Das
ja,
war
so.
Die Idee.
Und dann hat man aber gemerkt, so je mehr man sich damit auseinandersetzt, okay, da sind trotzdem ganz viele Fragen offen und ganz viele stilistische Fragen auch. Ich weiß nicht, ob das ähnlich ist vielleicht beim Songschreiben,
doch,
dass man dann sagt, okay, krass, okay, also Manu, darüber haben wir uns jetzt noch gar nicht unterhalten. Also, ne, also es muss irgendwie so eine Art Fahrplan geben, an dem wir uns richten können oder so. Also in dem Fall war es halt, wir haben vorher so einen Farbcode angelegt, ja, wo wir sagen können, okay, also über die Seiten 1 bis 10 sind wir in so einem kälteren, warmen und dann geht es langsam in die warmen Farbtöne rein und all der Kram. Und wir dachten, meine Fresse, also darauf achtet doch zum Schluss überhaupt gar keiner.
Extrem.
Aber wir achten darauf.
Man, also, ja, also ich finde, man achtet extrem darauf. Also schon, schon als Kind. Also wenn ich nochmal zu den lustigen Taschenbüchern zurückkomme vielleicht. Die waren ja auf so einem rauen Papier gedruckt und ganz anders koloriert als jetzt ein Mickey-Maus-Heft. Ich kann mich zum Beispiel auch daran erinnern, beim Donald Duck Sonderheft gibt es ja so eine Leserseite, da gab es monatelange Diskussionen, als sie das Papier geändert hatten, von einem Hochglanzpapier auf ein offeneres Papier. Und, aber ich finde die zu Recht, diese Diskussion, weil es ja ganz anders wirkt. Und ich habe zum Beispiel, wenn ihr mich fragt, was ich für Comics habe, ich habe auch so eine Barks Library, als die rauskam, habe ich mir die mal gegönnt und das habe ich eigentlich, liebe ich die gar nicht so sehr, weil ich so sozialisiert bin, die Barks Comics eben auf eher glatteren oder glänzenden Papier zu lesen und auf diese knalligen 70er, 80er Jahre Farben, die irgendwie, also das ist ja alles ein bisschen blasser bei der Barks Library und ich finde, das macht aber bei Comics extrem was aus.
Ja, das ist ein Riesenunterschied. Du übrigens, wenn man sich so eine Barks Library kaufen möchte, braucht man ja irgendwie ein bisschen Kohle. Apropos, man kann ja jetzt Mitglied bei uns werden und uns unterstützen mit dem, was wir so machen, damit wir den Podcast hier gut am Laufen haben, dass das produziert wird und so weiter und so fort.
Genau, über eine Internetseite, die nennt sich Steady.
Genau, und Steady ist so ein Supporter-System. Also da kann man eine Mitgliedschaft abschließen. Das geht irgendwie mit 2,50 Euro los. Und wer das macht, der bekommt dann von uns auch noch nicht nur diesen Kram, den wir sowieso machen, sondern
total viel Spaß macht.
Ja, und on top gibt's ein paar Goodies. Wir haben uns ein paar Sachen irgendwann lassen. Es gibt dann signierte Postkarten.
Ja, es gibt eine Special-Folge, wo ihr uns Fragen stellen könnt und die beantworten wir nur in dieser Folge für euch.
Und für die Top-Unterstützer gibt's sogar persönliche Beleidigungen in französischem Akzent. Also wir sagen sowas wie, du Blöde, du bist eine, du bist nicht so schön, du bist so, du bist,
Genau so, aber das mache ich dann.
So, dann aber mal genug mit der Werbung.
Ja, lass uns mal das Gespräch jetzt weiterführen mit dem Jan. Also wir konnten Jan jetzt die beste Cola finanzieren.
Ja, ich bin hier sehr gut versorgt und ich möchte das. Mach das.
Wir trinken derweil unseren Kaffee.
Es geht mir gut, sie behandeln mich gut.
Noch. Mutter, in 19 Tagen bin ich wieder zu Hause. Überweist das Geld sofort.
Sie fordern mehr Abos. Aber es geht mir gut.
Wenn Sie 2000 Hörer haben,
darf ich wieder frei kommen.
Apropos mitmachen. Wenn ihr Songs schreibt, ja, wie viele Leute machen da mit? Also ist es einfach nur, dass Dirk so als Singer-Songwriter ins Studio kommt? Ich habe das mal gelesen, andere Band, meine persönliche Dauerbegleitband, die Ärzte, habe ich gehört, Farin, wenn der Songs schreibt, der kommt mit einem fertigen Demo ins Studio, es wird hingelegt und die anderen haben genau das zu spielen, was der kleine Diktator gerne haben möchte. Und dann wird das natürlich auch so gemacht und funktioniert am Ende auch. Wie ist es bei euch? Wie ist da der kreative Prozess?
Ja, die Ärzte haben ja zwei Songwriter, kann man sagen, ne? Ja. Mit Farin und Bela in der Band. Wir haben das Glück, einen klassischen Singer-Songwriter zu haben. Dirk schreibt zur Akustikgitarre seine Songs und nimmt dann, früher haben wir das im Proberaum, gab es dann den feierlichen Moment, dass er uns das vorgespielt hat. Jetzt läuft das eher meistens so, dass er es übers Smartphone aufnimmt und dann geht auch die Arbeit daran schon los, weil der Song ist da und klingt jetzt so, als mit Gesang und Gitarre dann auch meistens so, dass es gut ist. Aber natürlich, das zu transformieren auf eine Band, ist ein langer Prozess, muss man sagen. Und wir sind auch, es gibt eigentlich die zwei Aspekte bei uns, Text und Musik. Und im Text fangen wir dann relativ zügig dann an zu arbeiten. Das mache ich meist mit Dirk dann zusammen. Also ich bin dann in so einer ganz, so einer Rolle, die glaube ich auch nur möglich ist, weil wir uns schon so lange kennen. Also früher hat Dirk einfach die Texte geschrieben und wir haben gesagt, ja cool oder oh, das ist ja nicht so cool. Und
habt ihr Vetorecht? Also ihr könnt auch was rausschmeißen?
Ja, klar. Ja.
Wie oft
ja.
passiert das?
Früher ganz selten.
Ja.
Jetzt arbeiten wir eher so, dass Dirk schon mehr Songs schreibt, als aufs Album kommen. Und dann gibt es ein paar Stücke, die sind dann Outtakes. Es gibt ja so B-Seiten oder Special Editions und so. Und ein paar Stücke werden auch gar nicht veröffentlicht. Und das ist aber selten so, dass es jetzt wirklich ein Veto ist, sondern das ist eher so im Gespräch, erkunden wir, welche Songs passen wirklich zusammen. Es muss, ein anderer Song muss gar nicht unbedingt schlechter sein, aber ist dann, seit Jahren haben Platten von, oder Alben, sagt man, Alben von uns eigentlich immer so ein Grundthema oder einen roten Faden. Es müssen jetzt nicht Konzeptalben in engeren Sinne sein. Da gibt es dann einfach Stücke, da merkt man, nee, die sind jetzt nicht im Thema drin. Und so passiert dann eher das Sortieren, als jetzt einer, dass da einer sagt, ach nö, das ist jetzt nicht so mein Geschmack. Also wir.
Okay, also so nicht. Und ja. die Sachen, die rausfliegen, hebt ihr die auf für irgendwie später, für ein späteres Album, dass die nochmal rausgezogen werden? Weil, also ich kenne es von mir, ich finde immer, wenn ich mir was ausdenke, dann finde ich das in dem Moment gut. Und wenn ich es dann irgendwie verwerfe, dann ist es nicht so, dass ich später nochmal, also ganz selten ist ja, oh, ich hatte damals irgendwie eine gute Idee, die nehme ich jetzt irgendwie nochmal. Irgendwie alte Ideen stinken.
Manchmal passiert es bei uns. Also wir hatten zum Beispiel für das Album Wie wir leben wollen von 2013 haben wir, hat Dirk ein sehr schönes Lied geschrieben, Haft heißt das.
Ja.
Und das hat aber irgendwie nicht auf das Album gepasst und erst dachten wir, oh, das wird ja die Single und da machen wir so ein Duett draus und hat aber nicht gepasst und das kam dann aufs nächste Album aber rauf. Aber sonst gebe ich dir recht, meistens sind die Sachen dann auch wirklich aussortiert und wir machen jetzt gerade, in diesem Jahr erscheint noch so eine zum zweiten Mal eine Best-of von uns und da gibt es dann so eine erweiterte Ausgabe, da sind dann Raritäten drauf. Da haben wir mal jetzt so alles durchgeguckt, was wir dann noch haben und was jetzt für Leute, die sich wirklich sehr für unsere Musik interessieren, interessant sein könnte und dann wird sowas manchmal noch veröffentlicht.
Ich finde das super interessant, weil, also gibt es da manchmal Stunk? Also gibt es da Leute, also bei euch in der Band, die dann vielleicht irgendwie beleidigt sind, weil sie sagen, ach Mann, das ist total schade, ich möchte aber, dass dieser Song mit drin ist?
Ach, da gibt es über so einen ganzen Song eigentlich seltener, aber es geht dann vielleicht eher um Parts oder Arrangements oder jemand hat irgendwie ein Solo oder irgendeinen Part gemacht, den er irgendwie super findet, aber die anderen meinen, das passt vielleicht doch nicht so gut rein. Also
müssen das unbedingt 12 Minuten Solo sein?
Genau.
Muss das sein?
Also,
ich will mein Schlagzeug Solo
spielen. Aber ich finde das total.
Tonight. Es klingt wie in The Air. Es ist geil. Lass es
überhaupt nicht wie in The Air Tonight.
Es sind nur die gleichen Noten.
Und der gleiche Rhythmus, aber sonst ist es ganz anders. Es ist ein anderes,
ich will mein Triangel-Solo. Ich will mein Triangel-Solo.
Aber also ich muss sagen, ich liebe das total, das Arbeiten in der Gruppe. Gerade mit Leuten, wir kennen uns jetzt schon so lang, das ist ja wie so eine alte Ehe, das sind 27 Jahre. Und Rick, der unser vierter, ewig neuer Lead-Gitarrist, der ist ja nun auch schon.
Klappe neuer.
Der ist ja nun auch schon fast 20 Jahre dabei, also. 20 Jahre, also das ist.
Ja, aber ist es dann nicht wie bei einem alten Ehepaar, du liegst irgendwie im Bett, dann schraubst du ein bisschen aneinander rum, du weißt genau, was passiert, er legt sich da hin, sie macht das Bein darüber und am Ende sind alle irgendwie glücklich und gucken den Tatort.
Und einer sagt dann, wie wär's denn mit irgendwas Neuem?
Neuen Bassisten? Also, huch!
Jan,
du bist raus.
Seltsamerweise ist es eben nicht so, weil man immer. Man hat immer eine Aufgabe, es geht ja immer weiter und das geht euch ja wahrscheinlich ähnlich, wenn dann, also es ist ja so ein Album zu machen, ist ja eine Frischzellenkur, finde ich so, und Touren zu spielen irgendwie auch, das ist schon immer dasselbe im Kern, spielen wir andere Songs, aber wir sind eigentlich seit langer Zeit auf ähnlichen Levels, es wird immer ein bisschen größer von den Hallen, aber es gibt wirklich in Deutschland Hallen, da haben wir schon 10-mal gespielt oder so und das ist schon so immer so und täglich grüßt das Murmeltier, aber trotzdem ist es einfach toll, dass man irgendwie irgendwo hinkommt und Leute kommen und vielleicht waren sie auch schon das 10. Mal da oder jemand ist ganz jung und hat einen gerade erst entdeckt und kommt da hin und hört sich das Konzert an und spendet Applaus oder singt mit oder tanzt. Das finde ich irgendwie...
Das ist schon ganz großes Glück. Dieser Live-Moment, das ist auch wirklich das, was mich an Musik immer, immer fasziniert hat. Ja, und wo ich, als ich dann gemerkt habe, das funktioniert für mich nicht, weil ich auch das Live-Musikmachen als Stress empfunden habe. Also so, weil ich so im klassischen Bereich, du musst ja einfach eine Top-Leistung genau in dem Moment abliefern. Und ich war immer so ein bisschen neidisch auf meinen Bruder, der Modellbau gemacht hat. Ja, und der konnte dann immer so zeigen, ach guck mal, das Flugzeug habe ich in vielen Stunden im Keller zusammengepuzzelt und es fliegt. Ja, und ich musste immer so, und jetzt, was macht denn der Felix? Dann habe ich die Klarinette
aufgepackt.
Ich
kann die C-Dur-Tonleitung.
Ich konnte wirklich viel mehr. Und trotzdem war es immer dieser Druck, du musst in dem Moment performen. Mhm. Ja, und ich habe diese Lockerheit nicht gehabt.
Okay,
beim Zeichnen war es dann genau wie beim Modellbau. Du machst was in Ruhe, zeigst, wenn es fertig ist. Aber da hat mir dann irgendwann dieser Live-Moment gefehlt. Ja, wo ich gedacht habe, das wäre halt schon geil, wenn du merkst, ob ein Gag ankommt oder nicht. Mhm. Ja, ob die Leute mitgehen oder nicht, die Spannung halten oder nicht. Das ist schon was Musik und auch gerade eine Band, also hochattraktiv
macht. Ja, okay, klar, das ist was Besonderes, denke ich auch, aber man weiß ja, wie viel Comics oder Literatur, will ich jetzt auch sagen wir mal Literatur, um das weiterzufassen, was das Menschen auch gibt und bedeutet, das ist ja...
Ja, du kriegst es nur manchmal nicht mit, also so in dem Moment.
Ja, also wir Comiczeichner kriegen das nur ganz selten mit, aber du hast ja quasi dieses Live-Erlebnis auf der Bühne, ne? Also hast du da einen Tunnelblick auf der Bühne, weil du so im Fokus bist, oder hast du die ganze Zeit den Blick aufs Publikum?
Ja, und kannst du das genießen?
Unterschiedlich, also generell genieße ich das ja, weil es ist ja einfach ein Akt der Achtung, dass Leute kommen, um sich was anzuhören und so viel Zeit auch zu investieren. Das ist ja auch was, ein Buch kann man ja zuschlagen und weglegen, Konzert.
Du brauchst einen Babysitter, du fährst irgendwie hin, du hast irgendwie 25 Euro Eintritt.
Das kostet Geld, genau. Ja. Bei mir ist so, ich bin ja nicht so versunken in meinen Gesang dann oder so, oder sitze da auch nicht hinterm Schlagzeug und habe die verschiedensten Elemente dieses Instruments zu bedienen, sondern ich stehe da und spiele Bass, ich kann mir schon die Leute angucken und eigentlich finde ich die Situation bizarr, dass man da auf der Bühne steht und betrachtet wird. So. Und es ist Gott sei Dank seit Jahren ist es schon echt toll bei uns. Ich finde das Publikum toll, die Leute sind irgendwie freundlich und und sind begeistert. Aber es war nicht immer so. Das war, also die Leute waren schon immer super, aber als wir noch nicht spielerisch so sicher waren, war das manchmal schon schwierig für mich aufzutreten. Und da hatte ich schon oft das Gefühl, ich sage hier wie so ein Menschenaffe im Zoo.
Menschenaffe mit Bass.
Also wenn du zurückdenkst an euren ersten Gig und zu dem, sagen wir mal, letzten Gigs, wie hat sich so das Publikum verändert?
Ja, unser allererstes Konzert war bei uns im Proberaum, der sehr, sehr klein war. Aha. Und der war, glaube ich, 20 Leute waren da, das waren nur Freunde von uns und das war natürlich sehr intim. Mhm. Und jetzt, ja, ich muss mal überlegen, so die letzten Konzerte, das Publikum hat sich aber eigentlich gar nicht so sehr verändert, weil wir spielen jetzt nicht ausschließlich vor Freunden von uns.
Immer von denselben 20 Leuten. Hallo Freunde, wir sind's wieder, eure Tokos.
Nein, aber ich habe das Gefühl, unsere Musik zieht irgendwie Leute an, die ein bisschen, das klingt jetzt so eitel, aber die irgendwie jetzt nicht so den total ausgelatschten Pfad gehen. Und deshalb kann ich gar nicht sagen, dass es im Prinzip so anders ist.
Also, erkennst du manchmal den einen oder anderen wieder, der schon von Anfang an dabei war?
Ja, manchmal ist das ganz toll, dann sieht man irgendwie jemanden wieder, das ist doch der war doch vor 10 Jahren, war der doch ständig auf Konzerten und jetzt...
Oh, das finde ich ja total geil, ne?
Das ist wirklich geil. Das haben wir manchmal auch in Signierstunden, dass es so Fans gibt, die irgendwie immer kommen. Ja, also
meistens aber ganz unangenehme. Das ist immer der eine Fan, den man am liebsten nicht haben möchte. Der kommt jedes Mal.
Es gibt ein paar unangenehme, das muss man immer so sagen.
Du musst mal ehrlich sein jetzt.
Hallo, ich habe meinen Rollkoffer dabei, ich setze mich jetzt hier hin und guck dir zu.
Genau, die dann auch denken, du wärst jetzt der beste Kumpel.
Wir sind Freunde. Nein, sind wir nicht.
Diesen Umgang muss man auch erstmal lernen, ne? Mit den Leuten so umzugehen. Natürlich kann man jetzt nicht mit dem ganzen Publikum irgendwie befreundet sein. Und also, ja, das ist schon.
Habt ihr einen Fanclub?
Wir hatten früher wirklich aus Witz einen Fanclub. Ja. Megatronik hieß der. Ja. Den hat wirklich ein enger Freund von uns aus Gag gegründet und dann kam aber tatsächlich so viel Post an unsere damalige Plattenfirma. Damals wurden ja nach Briefe geschrieben und viele junge Leute haben uns gehört, dass wir den dann wirklich so ernsthaft auch betrieben haben, den Fanclub, aber ja, nö, mittlerweile gibt es das nicht.
Ja. Mein Kumpel Andi war dabei damals.
Sehr gut. Ja, ja. Aber es ist ja heutzutage alles online und durch Instagram und Facebook Kommentare abgedeckt. Das ist also, ja, das Post ist da sehr selten.
Oder? Und machst du nebenbei noch was anderes als Musik oder siehst du dich als, also du siehst dich ja sowieso nicht als Musiker, hast du ja gesagt, aber so als Bassspieler jetzt durchgehen, kannst du dich da so durchschlagen mit?
Ja, also wir können von der Band leben so. Das ist,
also du musst keine Jingles aufnehmen zwischendrin oder Werbung machen.
Könnte auch keiner Korn von uns,
ist der beste Riegel.
Ja, das ist von mir. Das Ölchenlied ist von mir.
Und dieser Charming-Bär, oder? Wenn er so tanzt, ja, diese Fußgeräusche, ja, ist dein.
Nur die Bassline.
Der Duracell-Hase, das bin ich auch.
Oder hast du top performt?
Und ja, was habe ich sonst noch gemacht? Nein, ein bisschen. Nein, ich mache schon hauptsächlich die Band. Ich habe jetzt in letzter Zeit, mache ich so ein paar andere Sachen auch. Ich mache halt eben diesen Podcast Reflektor, wo ich andere Musiker interview.
Super Podcast, den kann man übrigens hier auch an der Stelle mal empfehlen. Wenn jemand mal einen guten Podcast hören möchte von Musik, also wenn ein Musiker andere Musiker interviewt und was über Musik lernen möchte, verstehen möchte, wie
ist der Ölche-Song entstanden?
Wie ist der Ölche-Song gemacht? Wer ist der Duracell-Hase in echt?
Den Charming Bear-Song selbst zum selber nachspielen?
Genau, und wer da den Sound der Fußtapfen gemacht hat. Dafür ist Reflektor bei 4000 Hertz genau das Richtige.
Danke.
Ja. So, inhaltlich, naja, eher nicht so danke, aber sonst danke. Also, danke für.
Nee, aber mein Hauptding ist schon die Band so. Also es ist schwer heutzutage von Musik zu leben, weil sich das komplett gedreht hat. Früher hat man von den Plattenverkäufen gelebt und Tourneen gemacht, um das zu bewerben. Heutzutage ist es eigentlich eher umgekehrt.
Also man macht eine Platte, um mal wieder auf Tour gehen zu können, um damit dann
irgendwie... Ja, im Kern ist das so. Ich meine, das ist natürlich unser Herzensanliegen, Alben zu machen. Das ist quasi unser Zentrum, weshalb wir das also... Ich fände das schon sehr traurig, wenn man jetzt sagen würde, ja, jetzt machen wir keine Alben mehr, jetzt gehen wir nur noch auf Tournee und spielen da unseren alten Kram. Also so funktioniert eine Band wie unsere, glaube ich, nicht. Das muss schon immer weitergehen. Dieses Antrieb ist
so ein bisschen Stillstand sonst, ne?
Ja, und
habt ihr als Band einen Sponsor?
Sponsor?
Ja. Also hier, was weiß ich, Volkswagen präsentiert Tokotronic.
Nee. Nein.
Weil wir haben hier in dieser Podcast einen Sponsor,
Good Karma Coffee. Den müssen wir kurz mal erwähnen. Ne?
Genau, ja, Good Karma Coffee spendiert uns unseren Kaffee und ist hier dabei und unterstützt unseren Podcast, damit wir den machen können. Und das ist total cool. Also, Leute, kauft Kaffee bei www.goodkarmacoffee.de.
Guter Kaffee.
Sehr guter Kaffee.
Man sollte sowieso sehr viel Kaffee trinken.
Sowieso. Wir leben nur vom Tassen. Kaffee eigentlich.
Ja, wir trinken wirklich viel Kaffee. Also immer, wenn dir nichts einfällt, weil wir müssen ja irgendwie, so als Comiczeichner reicht das ja nicht irgendwie, eine Idee zu haben oder 12 Ideen und dann ist das Album fertig. Ja. Du brauchst irgendwie einen ganzen Stapel davon. Immer wieder und auch ziemlich auf Terminen und da hilft Kaffee wirklich. Also wenn ich vorm Papier sitze und dann weiß ich nicht, was ich machen soll, dann im Zweifelsfall sage ich, Marv, mach mir einen Kaffee. Und dann macht Marv mir einen Kaffee.
Wie ist bei euch in der Band?
Wie ist bei euch in der Band der Kaffeekonsum?
Oder Cola-Konsum?
Also, ja, also ich muss ja dazu sagen, bei unserer ersten Single, man kann ja Sachen in die Auslaufrillen von Vinylplatten rillen.
Und habt ihr Kaffee reingemacht oder was?
Da steht drin, bei unserer ersten Single steht auf der A-Seite, in der Auslaufrille steht gegen Kaffee und auf der B-Seite steht für Cola. Also, okay. Aber ich muss sagen, spätestens seit ich Kinder habe, trinke ich sehr viel Kaffee.
Elternschaft und Kaffee geht auch Hand in Hand.
Wir haben zum Beispiel im Proberaum keine Kaffeemaschine oder wenn wir bei Moses, unserem Produzenten, im Studio sind, gibt es eigentlich auch nie Kaffee, fällt mir gerade so auf. Also beim Arbeiten mit der Band nicht, aber natürlich spiele auch viel zu Hause Bass dann am Computer und da konsumiere ich schon viel Kaffee, muss ich sagen.
Wenn du zu Hause bei dir sitzt, ja, also übst du dann quasi für die Songs, die ihr arbeitet habt oder machst du auch selbst so Sachen für dich einfach, wo du sagst, jetzt spiele ich mal das nach oder so? Oder?
Niemals.
Niemals?
Nee. Ich kann auch nichts anderes spielen, also ein paar Sachen, aber ich spiele keine anderen Songs, ich mache dann Tokotronic.
Wann war denn der Moment für dich, wo du dachtest, ich glaube, jetzt brauche ich nur noch die Band, jetzt um über die Runden zu kommen.
Ah, das ging so schleichend, weil uns hat unser Erfolg so ein bisschen überrascht. So, mhm. Wir haben das eigentlich zunächst, das, was wir machen, eher so für Privatwitze gehalten und so interne Codes.
Das sind meistens die besten Sachen, ne?
Also, wenn man sagt, ich mach das eigentlich für
mich. Ja, so ein Stück wie Digital ist besser, zum Beispiel das. So heißt ja unser erstes Album, ja. Und das handelt eigentlich davon, dass wir Swatch-Uhren so doof fanden und dass wir Casio besser fanden. Und
Casio ist viel cooler.
Ich glaube, da so, langfristig so. Natürlich auf das Richtige gesetzt.
Ja. Ich habe auch einen Taschenrechner in meine Uhr. Bäh. Ja,
so. Genau, und genau, das ging dann irgendwie so schleichend. Wir hielten das erst so, dachten wir so, ja, wir natürlich, wenn man irgendwie das schafft, einen Song so aufzuführen, da ist man erstmal ganz stolz, aber wir dachten jetzt nicht, dass das so weite Kreise zieht. Und ich glaube, das war dann so ungefähr 97, als ich irgendwie, ja, meine Eltern hatten mich immer noch so ein bisschen unterstützt, wie es so bei Studenten ist. Und als ich dann irgendwie sagen konnte, ey, ihr müsst mir jetzt echt kein Geld mehr geben, das ist schon okay, so passt schon. Und dann, das
ist ein schönes Gefühl, wenn es dann so weit ist.
Ja, ich finde das, fand das super so. Und
das ist schön, seine Eltern irgendwann aus der Pflicht zu entlassen. Also auch so ganz aktiv. Ja, zu sagen, so, es reicht. Also ich komme über die Runden mit dem, was ich irgendwie mache. Ich kann sogar ich finde diesen Ausdruck immer so bekloppt, ich kann meinen Traum leben, aber wahrscheinlich ist es genau das. Ja, also das ist ja auch das, was wir machen. Im Grunde das, was wir uns immer vorgestellt haben, auf einmal wirklich machen können und daraus einen Beruf gemacht zu haben.
Das, ja, das ist schon ein hohes, ich finde das ein hohes Privileg, und ich kenne ja nun natürlich viele andere Musiker und Bands und so, und es gibt immer so diese zwei Konzepte. Es gibt Leute, die sagen, sie wollen gar nicht von der Musik leben, sie wollen sich davon nicht abhängig machen. Und also das ist
immer für eine Ausrede.
Ja, ich weiß es nicht. Ich kann das voll respektieren. Mhm. Ich kann das voll respektieren. Es gibt ja auch Beispiele von Leuten, die das so durchgezogen haben, die auch tolle Musik gemacht haben, aber für uns war das nie so unser Weg, sondern wir wollten das eigentlich so ganz. Gott sei Dank klappt es bis heute.
Ich muss immer wieder dran denken, ich hatte im Studium einen Professor, der sagte, ein Kreativer hat die Pflicht zur persönlichen Ökonomisierung. Der muss irgendwie einen Weg finden, dass er von seinen Sachen leben kann. Also nur zu sagen, selbst wenn es der Weg ist, zu sagen, ich habe Mäzenen oder Unterstützer oder was auch immer, aber er hat die Pflicht, was zu machen, was, also damit ist es ein Geschenk, das machen zu können, also kreativ sein zu können, und es ist die Pflicht, das zurückzugeben an die Leute. Also es eben auch so aufzubereiten, dass Leute bereit sind, dafür Geld auszugeben. Also sei es, sie kaufen die Platte, sie gehen ins Museum, sie kaufen den Comic oder was auch immer.
Ja, ich denke, ich habe auch gar keine andere Möglichkeit, ehrlich gesagt, als irgendwie so, weil ich habe mein Studium nicht beendet. So, und
ja?
Das hat, ich finde es schon irgendwie super, dass man sich so als Band, man kann sich einfach so selbst erfinden. Als wir angefangen haben, ich weiß, es interessiert mich auch gleich mal, wie das im Comic ist, aber es gab im Rock-Pop-Bereich, es ist ja jetzt alles verschult. Es gibt ja diese Pop-Akademien. Ist halt so, wie es jetzt ist, aber zu unserer Zeit gab es das nicht. Wir haben uns das schon alles selber ausdenken und aneignen müssen. Und so würde ich das für uns heute sehen, weil wir haben das so im Selbstauftrag gemacht und selber unsere eigene Ausbildung gemacht. Jetzt muss ich das so weitermachen.
Nee, gehe total d'accord. Also ich halte auch diesen Weg, einen eigenen Ansatz zu finden und dadurch eben auch eine wirkliche, ich sag mal, Künstlerpersönlichkeit herauszubilden. Also dadurch, dass die nicht immer sagt, du musst das machen und das machen und das machen, suchst du eine eigene Möglichkeit, wie es gehen könnte. Ist es der beste Weg? Nein. Ist es der ideale und einfachste Weg? Nein, überhaupt nicht. Ja? Aber es wird halt dein Weg. Und dadurch werden die Sachen vielleicht ein bisschen krumm und schief, aber tragen genau deine Handschrift, und die Leute wollen ja am Ende auch deine Arbeit, also weil du die so gemacht hast und nicht, weil die aussehen wie jemand anders.
Ich stelle mir gerade so vor, ne? Also in Filmen ist das immer so, dann hast du irgendwie die Band, die alte College-Band oder sowas, die in so einem staubigen kleinen Keller auftritt, und dann kommt irgend so ein Typ im Anzug dann so nach dem Gig dann so zu euch und sagt, hey, ich habe euch gerade zugesehen, ich muss sagen, ihr rockt richtig, hier habt ihr meine Karte, ja. Lasst uns ein Album machen. Ging das so in etwa bei euch auch?
Ja, genau.
Nein.
Aber es war schon so, Hamburg war halt da gab es eine sehr aktive Musikszene, und also wir wussten schon, wo wir hingehen müssen, und wir wussten, was die Plattenlabels sind, die sich dafür interessieren könnten, und das eine Label, L'Age d'Or, wo wir dann auch lang unter Vertrag waren, das hatte halt so einen Mailorder, und da haben wir dann wir haben erst selber eine Single gemacht, also selbst finanziert, eine 7-Inch, eine Vinylplatte, und die haben wir da hingebracht, und dann kamen die mal von der Plattenfirma irgendwann aufs Konzert und dann haben wir mit denen einen Vertrag gemacht. Also ein bisschen so ist das schon wie im Film, natürlich nur ja, nicht mit diesen Klischees. Die haben schon ein bisschen gezögert, weil wir waren einfach dafür bekannt, dass wir damals nicht spielen konnten. So, ne? Und das war.
Was ihr wart so bekannt, dass ihr nicht spielen konntet?
Ja, wir waren echt handwerklich sehr schlecht. Und da haben.
So, nein, die kenne ich, Tokotronic, die können die einfach nicht spielen.
Und das war so die Erzählung, ja, es ist eine geile Band, aber die spielen echt scheiße. Und die Plattenfirma war dann echt so toll, dass die das gesagt haben, ja, wir nehmen das jetzt aber so auf, genauso wie die jetzt klingen, und wir polieren das nicht auf. Mhm. Und deshalb, Autotune. Das gab es noch nicht, aber es gab ja schon viele Möglichkeiten, das einfach auch so hinzuschneiden, dass es irgendwie fetter klingt, sag ich mal, oder amtlicher. Und das hat eben die Plattenfirma nicht gemacht. Die haben das, also der Inhaber der Plattenfirma hat auch die erste Platte selber produziert mit einem anderen Musiker zusammen, und die klingt halt sehr rau, so wie wir damals klangen, und das, glaube ich, auch dann irgendwie der Grundstein unseres Erfolges gewesen. Also,
ganz ehrlich, klingt für mich wie im Comic-Bereich. Du machst erstmal was, ja, ja, bist handwerklich, boah, so geht's so, sagen wir mal so, im besten Fall. Ja. Machst deine eigenen Hefte, kopierst die, gehst auf Conventions, verkaufst die irgendwie 50 Stück, dann liest irgendjemand und sagt, oh, das ist aber eigentlich eine ganz gute Geschichte. Ja, also der hat was, der Comic, ja, und dann verbreitet sich das, und irgendwann landest du damit bei einem größeren Verlag, die sagen, oh ja, der Typ ist interessant oder die Frau ist interessant, lass uns den oder die mal im Auge behalten und wir gucken, was wir als nächstes mit denen zusammen machen.
Ich habe manchmal so den Eindruck, dass das manchmal so dass Leute so nach so einem Maßstab suchen.
Ja, also du meinst einen Masterplan?
Nee, also der Maßstab insofern, das ist also, ja, also ich mag jetzt seine Comics nicht, aber guck mal, wie viele Follower der auf Facebook hat oder so, oder wie viel Publikum der hat. Kann man da auch vielleicht auch sagen, hier, na, Tokotronic, die können irgendwie nicht spielen, aber guck dir mal an, wie viele Fans
die Konzerte
haben.
Sind immer voll.
Ich glaube, da lässt sich vielleicht was machen. Hattest du manchmal so einen Eindruck, dass es vielleicht so läuft? Oder?
Damals gab es das ja alles noch.
Da gab es das nicht.
Es gab ja kein Facebook, kein Instagram und eigentlich auch noch kein Internet.
Aber ihr habt ja schon Gigs gehabt.
Ja, das hat sich halt rumgesprochen, dass das ganz lustig ist, was wir da machen. Und,
das ist es doch, oder?
Ja, aber es ist genau das. Das ist genau das. Ja. Und da stehen halt beim ersten 20, ja, 20 Freunde. Ja. Beim zweiten sind es dann 20 Freunde und 5 neue Leute. Beim nächsten sind es halt 20 Freunde, 5 neue Leute und noch irgendwie 20 dazu. Und dann wird es auf einmal interessant.
Und dann ist Tokotronic bei dem ersten Battle of the Bands dabei.
Nee, das haben wir nie gemacht.
Das habt ihr nie gemacht?
Nee, ich finde so. Nee, das finde ich irgendwie ganz schrecklich. Das ist ja das Tolle an Musik, dass irgendwie niemand verlieren muss, damit andere gewinnen können.
Ja, ich mag solche Wettbewerbe
auch nicht. Klar gibt es auch die Charts, das ist auch ein Wettbewerb, wer ist ganz oben und wer ist ganz unten, aber das jetzt wirklich so in solche sportlichen Dimensionen zu bringen, finde ich irgendwie doof. Das ist ja wie, als würdet ihr jetzt ein Wettzeichnen machen.
Müssen wir manchmal machen, und es ist immer albern, weil es nie funktioniert. Ja. Okay. Das gibt es auf Festivals auch, und so weiter. Da gibt es Comic-Zeichner-Duelle, wo dann zwei Flipcharts nebeneinander gestellt werden und dann zeichnen die Aufgaben und dann muss das Publikum bewerten, was besser ist.
Das ist doch eine ganz ekelhafte Kunstauffassung, die dem zugrunde liegt.
Ja, also, das ist halt Spektakel, ne?
Genau, das hat was von Gladiatoren.
Okay, ihr seht das locker. Okay, aber.
Nee, sag mal so, ich habe manchmal das Gefühl, wir müssen es locker sehen, weil man sich in dem Bereich manchmal gar nicht solche Feinheiten erlauben kann. Ja. Du musst bestimmte Dinge mitmachen oder du findest halt nicht statt.
Klar, das gibt es bei uns
die Szene auch. Ist furchtbar klein und im Comic-Bereich ist schon lange kein großes Geld mehr zu verdienen. Mhm. Also das macht auch gleichzeitig die Szene so sympathisch.
Warte mal, echt jetzt? Scheiße.
Ja, sicher.
Kacke.
Ja, ich werde jetzt keine Taler mehr drin.
Was mich mal interessiert, wie verschult war denn das bei euch? Habt ihr, ich würde mir jetzt vorstellen, Illustration als Ausbildung oder wie fängt man da an eigentlich?
Willst du zuerst mal, Will?
Ich habe eigentlich schon immer gezeichnet, schon lang vor der Schule. Mhm. Und das war dann für mich irgendwie einfach, mir genau die Sachen rauszusuchen, die irgendwie in die Richtung Comiczeichnen gehen. Also dann stand zuerst im Raum das Kunststudium, weil meinem Vater nichts Besseres eingefallen ist, weil er dachte, naja, also irgendwie was mit Kunst halt, ja, dann studierst du halt Kunst. Bin dann aber, das habe ich schon mal in einer anderen Aufnahme schon einmal erzählt, dass ich auf der Flucht vor dem Zivildienst war und da musste ich schnell reagieren und dann bin ich auf eine Privatschule gekommen zum Grafikdesigner, also habe ich Grafikdesign studiert.
Ah ja, okay, ja. Klar, das ist natürlich auch eine.
Genau.
In dem Bereich,
ja. Ganz viel Software-Know-how, deswegen komme ich auch eher so, gehe ich eher so in die Richtung digitale Illustrationen. Mhm. So, genau. So
ist bei mir. Ich habe, nachdem mir klar wurde, dass ich Musik nicht studieren kann, oder dass nichts werden wird, beziehungsweise dann wahrscheinlich ein ähnlich frustrierter Musiklehrer werde wie mein Musiklehrer.
Musik ist eine Lüge.
Dann hebe ich mir die Musik für privat auf und habe dann ein Praktikum in einer Werbeagentur gemacht.
Ja.
Fand das irgendwie ganz spannend, weil das war noch so Ende der 90er, so 95. 1990 rum, wo das Digitale gerade erst so losging. Ja. Und die haben noch sehr handwerklich gearbeitet. Ja. Also mit Leuchttischen, mit Cuttern, ja, mit Transparentfolien und so weiter. Mhm. Und das fand ich ganz geil. Das hat mir Spaß gemacht. Und dann habe ich gedacht, okay, dann studiere ich halt Werbedesign. Ja, das geht irgendwie so in die Richtung. Und Musik kann ich ja nebenbei machen. Mhm. Und hab dann aber so am Ende meiner Schulzeit so einen Impuls bekommen, Comics zu machen. Ja, ich habe dann halt nebenbei immer so gezeichnet, weil ich gedacht, ich war halt der halt lustige Lehrerkarikaturen machen konnte, ja, der dann irgendwie den Mathelehrer beim Scheißen auf dem Klo gezeichnet hat, wie er vom Blitz getroffen wurde. Haha, alle fanden es lustig. Aber es ist genau das, ich hatte auf einmal darüber ein Publikum.
Ja.
Ich habe mir dann auch meine Bühne war ein wöchentliches DIN A4 Blatt, auf dem ich dann so aktuelle Schulbegebenheit gezeichnet habe, die habe ich dann unten ans Board gepinnt und dann standen die Leute davor und haben sich amüsiert. Und das fand ich super, weil ich da eben genau die Reaktionen so mitbekommen habe.
Hast du deinen ersten Flix-Fanclub gehabt dann?
Ja, auch im Flix-Hate-Club. Also es war wirklich auch immer die Frage, wie lange hängt das Ding da, bis es abgerissen wurde, weil es gab schon echt einige Leute, die mich richtig scheiße fanden.
Polarisieren, das ist doch, glaube ich, ganz wichtig auch.
Ich hatte eine Weile gebraucht, bis ich das begriffen habe, ja, aber irgendwann sagte mal Kollege Joscha Sauer, die nicht lustig Cartoons zeichnet, wenn Leute auf dich schimpfen und dich scheiße finden, dann machst du was richtig.
Wie ist es bei euch?
Hater? Gibt's Hater?
Ja, klar. Finde ich aber auch gut so. Ja, weil also
der eine im Publikum während eines Gigs dann sagt, buh!
Ihr klingt voll scheiße!
Bis zum Konzert kommen die dann meistens nicht.
Das ist den Hatern dann wieder zu teuer, siehst du?
Ja. Nee, aber ich finde das natürlich, ich habe vor denen auch Respekt. Die setzen sich ja irgendwie auch mit uns auseinander und spenden ihre Zeit. Also ist schon okay. Und unsere Musik ist auch nicht so. Und auch unsere Texte sind jetzt nicht so, dass sich da alle drauf einigen müssen. Das ist dann ja meist auch sehr, was so totaler Konsens ist, ist ja meistens sehr schlechte Kunst.
Genau das denke ich eben auch. Und das muss man aber erstmal als Künstler begreifen. Also am Anfang dachte ich, jede negative Reaktion, die macht mich irgendwie, oh Gott, ja.
Das die greift ja an.
Genau, und es wird sich rumsprechen und alle werden es schrecklich finden. Im Gegenteil.
Man muss auch ein sehr dickes Fell haben, gerade heutzutage. Ich finde das ja auch, ich will jetzt nicht irgendwie gegen die sozialen Medien schießen, aber es ist schon.
Doch, Großvater hat es genutzt davon.
Ja, genau, so ist das. Aber es ist schon, es ging ja los mit dieser, also bei uns als Band, es gab dann irgendwann so ein Tokotronik-Forum, das durfte man echt nicht lesen, weil man merkt irgendwie, und dann später bei Facebook, wo Leute direkt kommentieren können. Also ich finde das anstrengend und man muss sich dem bis zum gewissen Maß aussetzen, aber auch nicht zu viel, weil das ist, und man muss ein dickes Fell haben, was das betrifft.
Ja, ich glaube, man muss lernen, dass das nicht die Realität ist.
Also und man kann froh sein, dass man kein Politiker ist oder so, was die erleiden müssen. Das ist halt wirklich gut, aber das ist ein Thema, das führt zu weit. Was ich noch mal kurz anmerken wollte mit den lustigen Taschenbüchern, da war mir nämlich
stehen geblieben. Das ist ein schöner Schlenker.
dass ich das immer nicht so gut fand, wenn die Leute sagen, ah, Donald, ja, lustige Taschenbücher, weil meiner Meinung nach sind das, wie gesagt, die waren für mich sehr wichtig. Ich habe die auch so bis Band 100 gelesen und dann habe ich damit aufgehört, weil der Qualitätsabfall immer weiter nach unten geht.
Ist zeichnerisch oder inhaltlich?
Zeichnerisch ist das schon okay, inhaltlich. Es ist halt so Fließbandware, das merkt man irgendwie.
Da wurden die Studios in Italien aufgebaut. Da sitzen dann ein Haufen Zeichner dran, die, ja, also Fließband trifft es ganz genau. Also das ist ein Produkt. Da ist dann geht's weniger um den wirkliche Weiterentwicklung der Charaktere oder Storylines irgendwie zu oder auch so die Grundidee. Die Grundidee wurde immer ein bisschen weicher. Entenhausen war ja am Anfang wirklich sehr skurril. Da war viel möglich. Und am Ende wurde Entenhausen immer mehr an unsere Welt angeglichen. Also dass auf einmal Themen, die auch in der realen Welt irgendwie ein Thema sind, sind nach Entenhausen transportiert worden. Das Albernste, was ich mir jemals gesehen habe, wo ich dachte, jetzt ist es endgültig für mich vorbei mit dem Mickey Mouse Heft, obwohl ich mich als Fan gefreut habe, war, als die Ärzte in Entenhausen aufgetreten sind als Band und dann eben als gezeichnete Figuren da drin war, ich dachte, ja, aber das ist so falsch. Also ich liebe Entenhausen, ich liebe die Ärzte, aber diese Mischung, das geht nicht. Das kann man nicht machen.
Kommt dann zu nah ran.
Das ist Verrat an Entenhausen. Ja. Das sind so losgelöste Planeten, die nach eigenen Gesetzen funktionieren. Und ob man nun die Donaldisten schätzt oder nicht, die versuchen sich auf jeden Fall diesen Gesetzmäßigkeiten zu nähern. Und darin auch einen Sinn zu suchen. Im Grunde sind sie da Forscher. Und das ist so toll, dass Entenhausen und eben auch die frühen lustigen Taschenbücher damit genau diese Grundlage bieten.
Man sieht ja auch, dass in diesen frühen Heften, das sind ja auch irgendwelche italienischen Zeichner und man sieht auch das Budget, merkt man auch als Kind schon, da wurde irgendwie weniger Zeit verwendet für so eine Geschichte, aber die waren trotzdem, waren sehr skurril teilweise. Mhm. Und irgendwann war es nicht mehr so skurril und dann hat es mich auch nicht mehr so sehr interessiert.
Man hat so später mehr auf die Inhalte mehr kontrolliert und man kennt das ja irgendwie auch von kreativen Prozessen. Ich weiß nicht, wie viele Leute reden bei euch beim Album mit rein? Wahrscheinlich gar nicht so viele, ne?
Nee, es ist eigentlich immer gleich geblieben. Es gibt ja
der Schreiber selbst. Warte, nein, das ist doch ganz doof.
Ja, aber ganz ehrlich, das ist auch das Tolle, was ich eben so am Comic-Business so mag. Dadurch, dass nicht viel Geld drin ist, reden die auch nicht viele Leute mit rein. Ja, ich habe jetzt in letzter Zeit immer wieder mit Filmleuten zu tun, weil ein Band, den ich gemacht habe, da soll ein Film draus entstehen. Und dann fangen auf einmal...
Aber aus was denn?
Aus Faust. Aus meinem Faust-Comic soll ein Film gemacht werden. Und dann reden auf einmal Leute mit, die ganz andere Beweggründe haben, als einen möglichst geilen Film zu machen. Mhm. Sondern dann sind Sorgen da, dann musst du gucken, wie schreibst du die Geschichte so, dass du an bestimmte Fördertöpfe rankommst, weil dann muss die zu Teilen in Köln gedreht werden, damit du aus Nordrhein-Westfalen Geld bekommst und nicht in Berlin. Und wo du manchmal denkst, okay, was ein Glück, ja, und was für ein Segen, wenn man einfach mit einem Blatt Papier an seinem Schreibtisch sitzt und alles darf kommen.
Mhm. Also das ist in der Musik, wie wir sie machen, ganz ähnlich. Also es ist natürlich, wenn man jetzt Beyoncé oder so ist, ist das bestimmt ein bisschen anders. Da sitzen ja auch dann wirklich Dutzende Produzenten an so einem Album und Dutzende A&Rs und so. Aber bei uns ist das sehr überschaubar. Und diese Erzählung, die es gibt, der bösen Plattenfirma, die dann ein Produkt glatt glättet und harmlos macht, die haben wir so nie erlebt. In den letzten Jahren ist es eher andersrum, dass die Plattenfirma sich eigentlich viel Plakativeres wünscht von den Bands, als wir jetzt zum Beispiel liefern möchten. Uns geht es um so eine gewisse Tiefe, aber das ist jetzt nie so, dass wir da drangsaliert wurden oder überredet zu was. Natürlich gibt es dann irgendwelche Sachen, was macht man klassisch und welche Fernsehsendungen gibt es. Und da gab es dann auch echt Streit, weil es Sachen gab, wo wir nicht hin wollten. Zu Stefan Raab wollten wir halt nicht gehen. Also in diese bekloppte, wie hieß das damals?
TV Total. Oder Vivasion?
Vivasion war ja das erste, wo er seine Gäste da verarscht hat. Ja. Das fand ihn einfach sehr unsympathisch. Ja. Und sowas merken wir uns dann auch. Da denken wir, warum sollen wir zu so einem Typen gehen, der sich da wie so ein Arschloch aufführt? Entschuldigung, Stefan Raab, aber ich glaube, später ist er ein bisschen seriöser geworden. Na, aber
es ist einfach eine legitime Haltung. Man sagt, es gibt bestimmte Dinge, die möchte ich nicht. Warum auch immer. Ja, und du fühlst dich damit nicht wohl. Und das muss dann auch so gehen.
Und darum gab es dann schon Auseinandersetzungen auch mit der Planung. Ich verstehe auch deren Interesse, dass die das wollen. Ist ja klar, gucken ja Millionen Leute, aber
aber Jan, hier Tokotronic und so, ist schön und gut, was ihr so habt, ja, aber im Moment ist das Huhn gerade voll in. Also wir fänden es toll, wenn ihr euer nächstes Album einfach in Huhnkostümen aufnehmt.
Ja, machen wir.
Geil, siehst du?
Deswegen bist du so ein guter Prozent. Du bist super.
Ich bin
der
super
Typ. Du bist ein richtig guter Typ und deswegen mache ich alles, was du sagst.
Willst du noch einen Kaffee? Ich hab euch spielen gehört, ja. Hier habt ihr meine Karte.
Ja.
Lass uns was Großes machen. Ihr könnt ganz, ganz big könnt ihr rauskommen. Ganz big.
Ich hätte aber lieber einen Geldschein als deine Karte.
Die Karte ist aus Geldscheinen zusammen, die ist geschreddert daraus neu
lustig,
gemacht.
Dass du das sagst.
Du kannst diese Karte in ein Glas mit Wasser reinhalten und es wird ein 1.000-Dollar-Schein draus.
Aber darf ich auch nochmal eine Gegenfrage stellen? Wie ist denn das, weil so eine Sache wie Spirou, das ist ja schon sehr weltweites Produkt, oder was heißt zumindest Europa, ich weiß nicht, wie weit, also wird ja in vielen Sprachen übersetzt, wenn ich das richtig sehe. Und wie ist denn da zum Beispiel das Team? Habt ihr jetzt dann einfach, weil ihr meint, ihr habt das so als Team zu zweit gemacht, reden da nicht viele Leute dann mit rein? Oder?
Das ist das Erstaunliche daran. Also es haben uns tatsächlich nicht viele Leute reingeredet. Natürlich gibt es irgendwie vom französischen Verlag so ein paar Vorgaben. Ja, also wenn du so ein Album machst, ist es ein Jugendcomic und dann musst du auf bestimmte Dinge achten. Also Sex geht nicht, Gewalt geht, aber Blut geht nicht. Drogen gehen nicht, dürfen irgendwie nicht drin auftauchen und so weiter. Also da gibt es schon einen Katalog.
Wobei die es ja bei Spirou Spezial ganz schön weiten dann, ne?
Genau.
Aber das war nicht die Spezialreihe
Spirou in Berlin. Doch, es gehört so zu der Spezialreihe und trotzdem gibt es bestimmte Dinge. Also du kannst einfach keine nackten Brüste reinzeichnen. Aber die meisten Sachen sind eigentlich logisch. Was wir dann gemacht haben, da haben uns dann im Grunde, weil wir so ein man hat uns nicht viel zugetraut oder man hat mir da nicht viel zugetraut. Das sind halt die Deutschen können nicht so geile Comics machen. Ja, wir sind Franzosen, wir machen es viel besser.
Also die kennen Rolf Kauker nicht.
So. Doch, die kennen Rolf Kauker und deswegen trauen sie uns nicht viel zu.
Rolf Kauker ist scheiße, die mögen wir nicht.
Wir scheißen auf deinen Kopf.
Guck auf unser Büro, ja, unser Büro ist viel besser als Fix und Foxy.
Genauso. Und dann war auch erst gar nicht klar, ob das überhaupt in Frankreich erscheinen wird. Also die haben sich quasi so eine Option vorbehalten, das nicht zu veröffentlichen.
Ja.
So. Und dadurch haben sie aber auch einfach nicht geguckt, was ich da mache und haben mal machen lassen. Ja. Und da hatte ich auf einmal ganz viele Freiheiten, weil es eben nicht gleich ein großes internationales Produkt war, sondern sie haben mich machen lassen und dann haben sie gesehen, oh, das läuft in Deutschland ganz gut. Dann sollten wir das, französische Fans wollen das jetzt irgendwie auch haben, dann müssen wir das mal so schnell wie möglich rausbringen. Also das sollte eigentlich erst in anderthalb Jahren erscheinen und dann haben sie es einfach vorgezogen und recht spontan irgendwie auf den Markt geworfen und es läuft super.
Ich meine, mich erinnert das natürlich sehr an QRN Ruf Brezelburg, also ich finde das sehr gelungen.
Die Parallele ist ja auch da, also QRN Ruf Brezelburg, muss man sagen, ist der Spirou-Band, wo sie in eine Art Fantasie-Deutschland, ne, eine Fantasie-DDR reinfahren, also in den lustig, schräg, totalitär geführtes System, was eben Anleihen an die DDR hat. Und jetzt sind wir eben in der realen DDR. Aber klar, die Parallelen sind da und die werden natürlich im Comic auch aufgegriffen.
Ja, ich find's sehr schön und auch ja parallel zu deinem Band, da war doch mal was. Da war mal was, so heißt das. Ne? Genau, weil das ist ja scheinbar ein Thema, was dich auch viel beschäftigt, oder?
Ja, also ich bin ja vor, oh Gott, inzwischen fast knapp 20 Jahren nach Berlin gezogen.
Ja.
Eigentlich eher zufällig. Also je nach dem Studium so dachte, oh Gott, alle gehen irgendwie in die coolen Orte.
So aus dem Zug ausgestiegen. Oh, Berlin.
Berlin. Huch. Ja. Aber gefällt mir sehr gut.
Wer hätte gedacht, dass ich hier rauskomme? Ja.
Nee, dann bin ich hier gelandet, weil eben alle so aus, ich habe in Saarbrücken studiert und da musst du halt irgendwann gehen, sonst wirst du Saarländer.
Oh wei.
Da ist doch wahr. Aber als ich dann hier angekommen bin, habe ich eben, klar, dann war die Mauer nicht mehr da und Bernauer Straße in Grünstreifen. Auf einmal merkst du, okay, das prägt die Stadt sehr und habe dann auch gemerkt, okay, das prägt auch meine Familiengeschichte. Also das ist, da wurde nur halt nie drüber gesprochen und da habe ich das auf einmal angefangen zu entdecken, woher ich eigentlich komme, woher auch meine Familie kommt, nämlich hier aus Ost-Berlin. So, und deswegen ist das ein Thema.
Ach, was deine Eltern sind?
Die Familie meiner Mutter ist geflohen, ja.
Ach so, okay, dann so, verstehe ich das.
Im Westen haben sie sich verteilt und sind da, lustiger, alle vier Geschwister meiner Mutter sind nie wirklich heimisch geworden im Westen. Ja, und ich bin sozusagen der Erste, der zurückgekommen ist. Und dadurch beschäftigt mich das immer wieder. Ja, und das gibt es eben so verschiedene Möglichkeiten. Also das muss man jetzt nicht in jeden Comic reinmachen und auch nicht so monothematisch. Aber es ist einfach ein spannendes Thema. Und ich merke, dass ich einen Teil und eine Sichtweise damit reinbringen kann. Das ist das, was ich dann eben versuche zu machen.
Ich finde das total gut, weil es halt auch nicht so dieses relativierende, nostalgische hat, sondern ich finde das super, dass auch in so einem Spirou-Comic mal dieses Land als eine Diktatur gezeigt wird, was sie eben auch war.
Ja, und also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, als das rauskam, habe ich meine Lesetour hier durch Deutschland gemacht und einer der ersten Termine war in Dresden.
Ja.
Wo ich dann auch da, ich wusste, im Kulturpalast oben, da saßen dann irgendwie 200 Leute in dem Saal und ich stand vorne und ich wusste, fuck, jetzt kommt hier der Wessi und erklärt hier mal, wie die DDR gewesen ist. Und ich dachte, die lynchen mich. Ja, also ich hatte wirklich Sorge. Also ich habe das vorher natürlich beim Machen auch viel mit Freunden, die im Osten groß geworden sind, irgendwie besprochen und abgeglichen und so weiter. Und trotzdem ist es einfach nochmal ein Unterschied, ob du dich vor so ein Publikum stellst. Ja, und als die dann sagten, nee, du, die Stimmung ist getroffen, das passt, da habe ich mich sehr gefreut, weil es geht ja, egal ob bei Musik oder bei Comics, gar nicht darum, die Realität abzubilden, sondern ein Gefühl, eine Stimmung wiederzugeben. Und wenn das dir treffend gelingt, dann finde ich, hast du als Künstler deinen Job gar nicht so schlecht gemacht.
Ja, würde ich auch so sehen.
Du, was ich dich noch fragen wollte, hast du dich eigentlich jemals in anderen kreativen Disziplinen versucht? Also hast du immer nur Musik gemacht oder hast du auch mal, was weiß ich, gemalt oder geschrieben oder Filme gemacht oder gibt es noch mehr außer Bassspielen in deinem kreativen Leben?
Gasbeton.
Was?
Entschuldigung.
Ich habe letztens zementiert tatsächlich bei uns
im Garten. Zementiert?
Hurra! Ich habe ein Klettergerüst einzementiert. Das war... auch.
Das war deine einzige kreative Leistung in den Bassspielen. Ja.
Ich bin beeindruckt. Also was mich schon immer interessiert, ist tatsächlich Grafikdesign, und ich bin eigentlich in der Band auch derjenige, der sich so um die Cover kümmert.
Ja.
Dann habe ich, wie gesagt, in anderen Bands auch teilweise anderes gemacht. Ich habe eine Band, die den wundersamen Namen hat, das Bierbeben, wo ich Texte schreibe, was mir auch irgendwie dann so ein totales Anliegen irgendwann war. Aber ich wollte jetzt nicht Dirk in seine Texte reinfunken bei Tokotronic. Mhm. Und deshalb hatte ich dieses Projekt mit Freunden gegründet. Sonst mache ich so hobbymäßig, manchmal gibt es so Sachen, die müssen bei mir raus. Mhm. Auch Comics habe ich schon gemacht, aber so einen ganz kleinen Rahmen, kopiert, schwarz-weiß, und Schreiben ist auch ein Thema für mich, fange ich jetzt gerade wieder an.
Welche Auflage hast du dann so gemacht von den kleinen Heften?
30 Stück.
30 Stück?
Gewagte Auflage.
Ehrlich? Von 30 Stück. Das heißt also, wer eins hat, der hat ein wirkliches Sammlerstück.
Ja.
Mhm. Im Copyshop dann so?
Natürlich.
Ja, voll gut. Voll,
ich habe ja bevor ich wirklich Musik gemacht habe, habe ich ja mit Arne Fanzines, also so kopierte Musikmagazine gemacht. Mit 14 haben wir, glaube ich, angefangen. Und deshalb Copyshops sind mir sehr vertraut und auch.
Oh, hallo Jan, schön, dass du wieder da bist. Dein Kopierer ist auch frei.
Das Taschengeld legst du hier hin und dann kannst du eine halbe Stunde an das Gerät.
Mit Schreibmaschinen habe ich geliebt. Ich habe Kopierer wirklich geliebt.
Und damals auch mit Schreibmaschine die ganzen Texte geschrieben und dann eben mit zwei Spalten, aber in einer Zeile durchgeschrieben und dann immer gesprungen, damit es am Ende passt.
Wie? Nochmal.
Was? Also, du hast mit der Schreibmaschine es sollte hinterher aussehen wie zwei Spalten. Hast aber immer durchgeschrieben, hast also die eine Zeile geschrieben, dann, was weiß ich, 10 Leerzeichen und dann weitergeschrieben, was in der zweiten Spalte in der ersten Zeile
das
steht.
Das habe ich nie gemacht.
Echt nicht? So habe ich damals
eine Zeile.
Ich habe so Schülerzeitungen gemacht.
Also, ich habe Folgendes gemacht. Beim Punk-Fanzines hat man es ja so gemacht, man hat es ganz normal geschrieben, teilweise noch extra Rechtschreibfehler reingemacht, dann schneidet man das aus und klebt das völlig wirr übereinander. Mit irgendwelchen witzigen Hintergrundlayout. Ich habe wirklich, ich liebe diese Kopierer-Ästhetik und meine Eltern hatten so eine tolle, ich glaube, das war eine Olivetti-Kugelkopf-Schreibmaschine, also ein tolles Gerät auch, so eine elektrische Schreibmaschine, und also ich werde hier nicht so nostalgisch rüberkommen, aber da ging natürlich mit Einführung des Computers auch viel verloren, finde ich.
Was heißt verloren? Dinge haben sich verändert. Ja, also was verloren gegangen ist, bei mir zumindest, hatte ich dann in der rechten Hand vom Schreibmaschine schreiben Muskelkater. Weil du musst ja die einzelnen Tasten.
Ja, eben bei der Olivetti-Kugelkopfmaschine natürlich
nicht. Da ging das leichter?
Ja, die ist ganz soft und dann hat die eine wahnsinnige Geschwindigkeit dieser Kugelkopf da rotiert.
Ja, das ist wirklich cool.
Sich nämlich auch nicht verhaken. Also,
ja, nur das hatte meine Schreibmaschine natürlich regelmäßig, die irgendwie sich verhakt hat und das Farbband musste irgendwie ausgewechselt werden und so.
Ich habe übrigens noch eine freie Schreibmaschine, eine ganz alte.
Ich habe auch noch eine im Keller stehen.
Triumph, so, also wirklich so Vorkriegsmodell.
Vor unserem ersten Computer hatte mein Vater zwei Schreibmaschinen. Die erste war so eine ganz klassische, die auch zum Schluss Bing gemacht hat.
Ja.
Wenn du die dann zurückschiebst. Genau. So. Und die zweite, die hatte sogar einen Löschbutton.
Wow.
Die ist dann quasi um eine Stelle zurückgegangen und hat irgendwie wie durch Zauberhand diesen Buchstaben vorher wieder wegretuschiert. So.
Ja, mit dem Löschband.
Ja, irgendwie, da kam so ein Teil hoch und dann macht's brrrt und dann war plötzlich dieser Buchstabe wieder weg.
Was ich wirklich am Schreibmaschinenschreiben so gut fand, ist es so ähnlich, warum ich immer noch gerne Handlettering benutze, ist, weil man ist ein bisschen gezwungen, langsamer zu arbeiten. Mhm. Und ich denke dann beim Schreiben oder beim Lettern nochmal anders über die Sätze nach. Also ich bin dann wirklich genau in dem Satz drin und dadurch, dass du ja auch gerade nicht so schnell was korrigieren kannst, denke ich vorher mehr nach und komme dadurch, glaube ich, zu einem präziseren Ergebnis. Also das hat nicht nur Nachteile, diese alte Technologie. Natürlich ist es irgendwie schwierig und du haust einmal daneben und die ganze Seite ist Mist. Aber so, was den gedanklichen Prozess hat und das Tempo im Kopf, ist es eine tolle Sache, so runterzukommen und dadurch zu einem anderen, ich will gar nicht sagen besseren, aber wirklich zu einem anderen und für mich oft tieferen Ergebnis zu kommen.
Du Jan, wie ist denn der kreative Prozess bei euch in der Band? Also startet das immer mit dem Text oder nimmt jemand schon vorher was auf? Oder kommst du manchmal mit einer Bassline
daher
und
sagst, auch?
Hier?
Ich komponiere für Tokotronic nicht.
Nee. Okay.
Nee, Dirk kommt immer mit Songs.
Und direkt schon auch komponiert und so, oder?
Ja, genau. Gitarren, Akkorde und Gesang. Und von da ab arbeiten wir dann.
Bist du neidisch auf Dirk? Dass er so der kreative Kopf ist und irgendwie der Frontmann.
Es gab diese Zeit bestimmt in der Band, ist lange her, wo man sich erstmal finden musste und jeder seine Rolle finden muss. Ich überhaupt nicht so. Ich finde das irgendwie, ich finde es erstmal auch ein totales Glück, mit so jemandem wie Dirk zusammenarbeiten zu können und auf so eine gute Art auch zusammenarbeiten zu können. Und bin sehr zufrieden damit, weil ich bin kein Sänger. Ich würde mich auch nicht wohl damit fühlen. So. Ich fühle mich eigentlich genau da, wo ich bin, sehr zufrieden. Tatsächlich. Also ich bin damit sehr zufrieden.
Pass mal auf, wenn jetzt eine gute Fee käme, ja, und würde sagen, du könntest dir aussuchen, ob du weiter auf diesem Level Bass spielst oder ob du auf dem gleichen Level, wie du heute Bass spielst, zeichnen könntest und dürftest lustige Taschenbücher machen. Wie würdest du dich entscheiden?
Lustige Taschenbücher?
Ja.
Nein, dann würde ich lieber Bass spielen.
Wunderbar. Ich glaube, ich habe alle Fragen gestellt, die ich hatte. Hast du noch eine?
Ich habe vielleicht noch eine Frage jetzt für die ganzen Leute, die vielleicht zuhören und auch sagen, hey, ich spiele auch Instrumente, ich habe sogar eine Band. Was würdest du den Leuten für einen Tipp geben? Hast du einen Rat für die?
Ich würde sagen, heutzutage verbringt nicht so zu viel Zeit vor euren Computer und da rumzubasteln oder auch nicht zu viel Zeit im Proberaum. Geht erstmal raus und spielt. Eigentlich. Das ist, glaube ich, das ist das, worauf es heute bei der Musik, bei der Popmusik, Pop, Rock, Unterhaltungsmusik ankommt, irgendwie zu performen. Und
also einfach irgendwo eine Kneipe suchen, die eine Stage hat und sich darauf stellen, oder?
Meinetwegen, aber natürlich zuvor, oder anders gesagt nochmal, ich ziehe meine Antwort zurück.
Hört auf mit der Musik. Musik ist eine Lüge.
Bill Gates gehört die Musik.
Macht das nicht so wie ich. Ich bin so,
überlegt euch erstmal, was ihr sagen wollt. Das ist das Wichtigste. Und dann spielt.
Ah, super. Wunderbar. Das ist ein schönes Schlusswort.
Der denkt sich so viel.
Nee, es ist,
oder? Bisschen altväterlich, ne?
Ja,
aber ich bin ja auch jetzt schon.
Wir sind alle älter als 29, das ist schon okay.
Jan, vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns hier so ein bisschen zu quatschen.
Es war sehr schön bei euch, wirklich.
Wir sind sehr aufgeregt, immer noch.
Immer noch, ich find's großartig.
Es ist wirklich, wirklich aufregend.
Ja.
Danke für die Einladung.
Komm mal wieder. Bis bald.
Ja.
Tschüss.
Ciao.
Mann, der Jan war echt schon ein netter Kerl.
Das war schon geil mit Jan, oder?
Ich hab gar keine Lust mehr weiterzuarbeiten gerade.
Nee, du, aber wir haben ja auch Unterstützer, weißt du das? Mhm. Jan.
Anja.
Patrick.
Monia.
Torben.
Kaspar.
Reika.
Philipp.
Beat.
Sarah.
Sven.
Thomas.
Anne.
Heiko.
Arne.
Jan nochmal.
Volker.
Sebastian.
Susanne.
Ingo.
Anton.
Steffen.
Einer.
Fiona.
Christopher.
Holger.
Dagmar.
Markus.
Vivian. Also wenn ihr euch jetzt fragt, wer das alles ist, diese Namen, das sind die Mitglieder auf unserer Steady-Seite, die jetzt schon dabei sind.
Da könnt ihr gerne Mitglied werden bei uns.
Genau, steadyhq.com, so ist die Webadresse. Und ihr könnt euch da eins von vier coolen Mitgliedspaketen aussuchen.
Da geht's schon mit 2,50 los, dann 5 Euro, 10 und 20. Und ab dem 5-Euro-Paket gibt's auch ein Dankeschön von uns als kleine Goodie-Geschichte.
Ja, das ist total geil, oder? Ich meine, es geht uns natürlich nicht nur um die Kohle. Ja, wir investieren hier ja auch Zeit, Geld. Wir sitzen zusammen, denken neue Themen aus, machen irgendwie neue Folgen.
Ja, wir geben Geld aus für den Hosting-Dienstleister von Art aber herzlich.
Und wir investieren in gutes Aufnahmeequipment, damit der Sound halt so geil ist, wie es gerade klingt.
Und unser Redakteur und Producer Christian, der hat ja auch total viel zu tun und der will auch irgendwann mal nach Hause. Also vielleicht können wir ihm auch irgendwie was da lassen einfach.
Das ist schon nicht so schlecht, wenn der Mann auch vielleicht irgendwie ein paar Euro in die Tasche bekommt, damit er seine Miete bezahlen kann.
Aber keine Sorge, der Podcast, der bleibt ja trotzdem auch kostenlos
für alle. Nicht hinter, nix Paywall, nix Paywall.
Gar nichts.
No. Art aber herzlich ist frei zugänglich. Und das soll auch so bleiben.
Ja, und für die Leute, die das nicht so dicke haben, verstehen wir auch. Ja, also bitte
selber.
Ja,
bitte. Wir kennen das echt selber.
Genau, bitte nicht in eigene Schwierigkeiten stürzen, so dringend ist das nicht. Aber wenn ihr uns gerne zeigen möchtet, dass dieser Podcast euch was wert ist, dann freuen wir uns mega über eure Unterstützung.
Das wäre großartig. Ja. Also, es gibt Unterstützerpakete in vier Varianten. Also es gibt einmal extraordinär.
Den gibt es mega extraordinär.
Den gibt es super mega extraordinär.
Super mega extraordinär Deluxe.
Gibt es noch. Und ab der mega extraordinär gibt es eben auch Goodies für euch, die wir dann verschicken.
So. Ja, da haben wir ganz viele Sachen. Zum Beispiel Postkarten, die auch gerade in der Mache sind.
Genau, also wer schon dabei ist, der kriegt die bald zugeschickt.
Ja, ja.
Dann, was haben wir noch? Ach ja, weißt du, was ganz geil ist? Hm? Wenn du das dickste Paket nimmst, dann wirst du von uns persönlich beleidigt mit französischer Akzent.
Das lieben die Leute.
Das lieben die Leute sehr.
Das lieben die Leute sehr.
Ich glaube, wir lieben das noch ein bisschen mehr. Also macht uns die Freude, werdet super, mega, extraordinär Deluxe-Unterstützer und dann geht's los.
Genau, guckt euch einfach mal um auf steadyhq.com und dann einfach Art aber herzlich in der Suchmaske eingeben.
Genau, und der Link ist auch nochmal unten auf der Seite der Podcast-Folge.
Ja, gebt bitte auch gute Bewertungen auf Apple Podcasts und Spotify, Folgen und so weiter, Twitter, Facebook, das wisst ihr doch alles.
Ihr seid Profis!
Ihr seid doch super Profis. Und? Also vielen, vielen, vielen tausend Dank für eure Unterstützung. Sehr.
Bis dann.
So, aber jetzt muss ich auch mal wirklich weiterarbeiten und so jetzt.
So. Och, nee.